Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für heute ist ausgesucht worden von der Seite der Kirche und ist im 1. Korinther 15, 1 bis 11. Und auch wieder heute, so ähnlich wie bei Karfreitag, nicht ganz so die typische Erzählung der Auferstehung. Und kurz vorneweg, ich glaube, es gibt heute keine Kinderverkündigung. Aber wir feiern einfach gemeinsam mit. Und ich versuche es auch für die Kinder anschaulich zu machen. Nein, es stimmt nicht ganz. Also genau, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Und lassen sich einfach mit hineinnehmen in die Osterfreude. Und jedes Lachen und Action gehört mit zu Ostern dazu. Nun zum Text. 1. Korinther 15, 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, schreibt Paulus an die Korinther. Nämlich, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch fest steht. Durch das ihr auch selig werdet, nämlich gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Herr Jesus, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Schon damals, genauso wie heute, haben die Leute ihre Probleme mit der Auferstehung. Ist ja auch verständlich. Die Juden haben gesagt, okay, es gibt vielleicht eine Auferstehung, mag sein. Aber wenn, dann kommt sie irgendwann am jüngsten Tag, so hieß es, wenn Gott Gericht hält. Aber die Auferstehung Einzelner, das glaubte damals niemand. Und heute genauso. Die Griechen, die haben nur drüber gelacht, gerade von einer leiblichen Auferstehung. Ja, es kann ja sein, dass die Seele irgendwie irgendwo entschwindet. Aber entschuldigt bitte, eine leibliche Auferstehung, ja, da haben sie sich nur amüsiert. Und heute ist es genauso. Heute durchzieht es unser Denken, unsere Welt. Und natürlich, überall wird gestorben. Ich weiß nicht, wie viele Auferstandenen Sie schon begegnet sind. Wissen Sie, auch Christen. Ich begegne immer wieder Leuten und irgendwie ist es auch verständlich, die sagen, ich bin Christ, aber mit der Auferstehung, das kann ich nicht glauben. Das glaube ich nicht. Ein Vers weiter, und das ist der Predigtext für morgen, aber sagt er, dass manche in Korinth genau das gesagt haben, es gibt keine Auferstehung. Es gibt keine Auferstehung. Und er argumentiert, und deswegen fängt er so an, der Paulus, und sagt, Leute, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles Quatsch. Was ich mache, was ihr glaubt, alles Quatsch. Aber es ist nicht Quatsch. Und euch zu zeigen, dass er auferstanden ist, diese etwas trockene Vorrede hier an diesem 15. Kapitel, den Auferstehungskapitel im 1. Korintherbrief. Was er damit sagen will, ist eigentlich, Leute, bei der Auferstehung, da gibt es kein, ja, ich könnte dran glauben oder nicht. Es ist die Basis des christlichen Glaubens, ist die Auferstehung. Für mich ist es auch mein Punkt, von dem ich alles denke und meine Gewissheit her habe, muss ich ehrlich sagen. Und wenn es die Auferstehung nicht gibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles hinfällig. Nun, wir gucken uns in einem ersten Schritt an, in diesem Text, was stehen da für Argumente für Ostern? Und dann in einem zweiten Schritt, was hat das für Auswirkungen? Was für Auswirkungen hat Ostern? Zuerst die Argumente für Ostern, dass Ostern wirklich stattgefunden hat. Und zweitens Auswirkungen von Ostern. Argumente ist vielleicht ein bisschen zu stark beim ersten Teil, aber es sind vielleicht mehr Indizien. Wir haben ja keine Videoaufnahmen oder sonst was. Wie will man sowas beweisen? Aber hier ein paar Sachen. Wichtig als erstes, ich mache das immer wieder gern. Das hat jetzt ein bisschen was auch mit Kopftraining zu tun, natürlich. Aber das ist auch wichtig, ein paar Argumente zu haben. Manchmal brauchen wir Argumente, worauf unser Glauben fußt. Es ist so, Glaube basiert immer auf etwas. Und manchmal müssen wir deswegen ganz trocken ein paar Sachen durchdenken. Danach wird es dann auch noch ein bisschen was für die Seele so, ne? Also, es gibt immer wieder Leute, die die Auferstehung widerlegen wollen und dagegen argumentieren. Und ein Hauptargument ist natürlich, dass man sagt, es gibt zig Leute, die nicht auferstanden sind. Ich habe noch niemanden gesehen. Aber wenn man die Auferstehung von Jesus widerlegen will, dann muss man seine Auferstehung widerlegen und beweisen, dass er noch tot ist. Und kann nicht mit allen anderen argumentieren. Das fällt uns schwer, denn wir wollen Analogien herstellen und gucken nach irgendwelchen Sachen, wo das nochmal geschieht. Und dann finden wir niemanden anders. Aber das beweist noch nicht, dass dieser eine tot ist. Also müssen wir uns diesen einen angucken, was damals um den einen geschah. Und eine Sache, die sagt er, es gibt so drei große Kategorien dafür, die sagen, okay, es ist vielleicht doch plausibel. Das erste ist das leere Grab. Das hatten wir vor 2 Wochen schon oder so oder 3 Wochen. Deswegen werde ich nicht ganz so sehr darauf eingehen. Nur ein Hinweis. Jeder damals wusste, wo dieses Grab war. Natürlich, es haben vielleicht nicht alle mitbekommen, aber es haben sämtliche Leute mitbekommen. Sämtliche Leute wussten, wo der Typ begraben worden ist. Wenn dieses Grab voll war und Jesus vor sich hin modert, dann wären doch alle sämtliche Leute hingegangen und haben gesagt, entschuldigt bitte, ihr lieben Christen, was ihr euch immer alle einbildet, da liegt er. Er stinkt vor sich hin. Bam. Und die ganze Action wäre wie eine Seifenblase zerplatzt. Ist sie aber nicht. Warum ist keiner zum Grab gegangen? Und warum hat keiner gesagt, da liegt er doch? Weil er nicht mehr drin war. Es gibt nur einen Grund, er war nicht mehr drin. Und dann stellt natürlich nächste Frage, ja, warum war er nicht mehr drin? Vielleicht hat ihn irgendwer rausgeholt. Ja, das mag sein. Und das haben wir das letzte Mal durchdacht. Ich sage nur immer, es gibt nur 2 Parteien. Entweder waren es die Gegner oder es waren die Befürworter. Und beides, wenn man sich durchdenkt, kommt man so an seine Grenzen und denkt, irgendwie kann das nicht passen. Wenn es seine Gegner waren, die ihn rausgeholt haben, warum haben sie ihn nicht später wieder gezeigt? Und haben gesagt, hier, eure Bewegung ist falsch, ist eine Lüge. Und zu den Zeugen, denen, die glauben, kommen wir noch. Nämlich, wie sie gelebt haben. Und das passt irgendwie nicht dazu, dass sie selbstständig ihn rausgeholt haben und eine Lüge in die Welt gesetzt haben. Nun, aber wir wollen uns nicht beim leeren Grab aufhalten. Heute geht es ja um die Zeugen. Und er ist begraben worden, hat er gesagt. Genau, er sagt hier richtig, dieser Jesus ist begraben worden. Gucken wir weiter. Nämlich, 2. große Block sind die Augenzeugen. Es gab Leute, die ihn gesehen haben. Andauernd kommt diesen Text und er ist gesehen worden und er ist gesehen worden und er ist gesehen worden. Es gab Leute, die ihn gesehen haben und zwar lebendig. Und das ist das, was eigentlich stutzig macht. Wer waren das welche? Die gucken wir uns jetzt mal so alle an. Zuerstens die Frauen. Was, die standen noch gar nicht im Text? Richtig. Er erwähnt die Frauen nicht. Und aus den Evangelien wissen wir aber, es waren zuerst Frauen, die ihn gesehen haben. Zum Beispiel Maria Magdalena. Es gab einen großen Verfechter im 2. Jahrhundert des Atheismus vielmehr. Und er liebend gern gegen die Christen gewettert hat. Er hieß Celsus. Und er hat argumentiert, diese Auferstehung ist Quatsch. Warum? Weil hysterische Frauen davon erzählt haben. Das war eine seiner Hauptargumente. Er hat gesagt, entschuldigt bitte, Frauen. Ich meine, soll ich glauben, was Frauen erzählen? Es mag sein, dass manche das heute noch so denkt, aber unsere Perspektive hat sich geändert an dieser Stelle. Und komischerweise ist sein Hauptargument dagegen unser Hauptargument dafür geworden. Denn, also nicht Hauptargument, aber ein Argument, ein Indiz, wenn damals die Stimme einer Frau nichts gegolten hat, sie war nicht rechtskräftig, Frauen wurden nicht vors Gericht geladen als Zeugenaussagen, das hat nicht gegolten. Krass, ja, das war nicht so schön. Aber warum schreiben die Leute das in die Evangelien rein? Die haben ja nicht gewusst, in 2000 Jahren werden die mal anders über die Frauen denken. Deswegen ist das wichtig für die. Haben sie nicht gemacht. Sie haben es einfach aufgeschrieben. Und es gibt nur einen Grund dafür, weil sie es so wahrgenommen haben, weil sie es so erlebt haben, weil so Leute ihnen das berichtet haben. Und sie schreiben es einfach auf. Augenzeugenberichte nennt man das. Darüber legt man nicht, ob das tatkräftig ist oder schlagkräftig oder nicht. Das entscheiden andere. Und komischerweise ist das Hauptargument dagegen von Celsus auf einmal für uns ein Indiz der Glaubwürdigkeit geworden. Als nächstes ist Petrus, dem gezeigt worden ist, der er sich gezeigt hat. Petrus war der Fels der Gemeinde. Den, auf dem die Gemeinde sein aufgebaut wird, sagt Jesus. Aber wir gucken noch ein bisschen weiter. Oh, jetzt merke ich, ich habe was vergessen. Ist egal, wir kriegen das hin. Nämlich als nächstes Petrus und den Zwölfen heißt es. Und jetzt wollte ich gerne einen Bibeltext zitieren und da reinschreiben, aber jetzt müssen wir halt zuhören. Nämlich im Lukas-Evangelium wird diese Begegnung geschildert und ich mag sie unheimlich, wie er zum ersten Mal diesen 12 Schergen, die ja eigentlich auch nicht mehr 12 sind, sondern 11 sind, aber es ist ein stehender Begriff, 12, weil das ist stellvertretend die Leute jetzt für die 12 Stämme Israels und der seinen neuen Bund macht, den zeigt er sich, der eine wurde auch gleich nachgewählt. Jetzt muss ich nur die Stelle finden. Sorry. Passiert, oh danke. Und zwar heißt es da im Lukas-Evangelium, ganz ziemlich am Ende, im 24. Kapitel, wie er erscheint seinen Jüngern. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Ich finde das, ich liebe diese Stelle. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber, fasst mich an. Und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr was zu essen hier? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Waren ja Fischer am Start. Und er nahm's und aß vor ihnen. Auch wieder als Zeichen dafür, dass er kein Geist ist. Ein Geist ist nicht irgendwie ein Fisch vor unseren Augen auf. Und er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe. Als ich noch bei euch war, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis so, dass sie die Schrift verstanden. Dieser Text zeigt, und ich liebe das, die andauernd davon gehört haben, dass er eigentlich auferstehen wird, rechneten nicht mit der Auferstehung. Und dann ist er erschienen und sie dachten, er ist ein Geist. Ich habe eine Erscheinung, Halluzination, traurig gerade zu dolle, wünsche ich mir das? Und er fängt an zu essen und er kann berührt werden. Nun könnte man sagen, okay, das ist eine Gruppenhalluzination, ganz klar. Paulus in seinem Text berichtet weiter. Und dann waren es 500 auf einmal später, denen er erschienen ist. Von dieser Begegnung wird uns nicht berichtet. Aber dieser Brief ist ziemlich bald danach geschrieben worden. Und er selber schreibt, von denen die meisten jetzt noch leben. Manche sind gestorben, aber die meisten leben. Damit sagt er doch, Leute, ihr könnt sie fragen, sucht sie auf. Und bei 500 ist eine Gruppenhalluzination schon ziemlich schwierig. Und er zeigte sich immer noch später anderen. Und wir kommen an unsere Grenzen, das zu erklären zu wollen. Wie war das? Das ist doch kein psychologisches Phänomen mehr. Übrigens, er nennt auch Namen, er kennt auch Namen. Und dann Jakobus. Ich mag den Jakobus, er wird so nebenbei erwähnt. Er ist eine große Stütze der ersten Gemeinde geworden. Er war ein Bruder von Jesus. Und Jesus hat nicht immer so toll über seine Familie geredet. Also schon ehrwürdig und so. Aber er fing an, Sachen zu sagen wie, meine Familie sind die, an mich glauben. Das ist nicht meine Familie, wo sie immer rufen. Ich stelle mir das manchmal vor, wie das war. Da steht einer in der Familie, der große Bruder, also mit großen Brüdern ist das immer so eine Sache, und dann heißt es, der ist von Gott geboren, schon klar. Und dann ist er auch immer noch was Besseres. Und dann macht er sich zum Rabbi, obwohl ihn keiner beruft. Und dann sagt er so eine Sachen wie, das ist nicht meine Familie sind, ja super. Die waren bestimmt richtig gut, auf ihn zu sprechen. Und wenn so ein Typ sagt, ich habe ihn gesehen, ich glaube an den, der ist jetzt mein eigener auferstandener Herr geworden. Dann denke ich, okay, bei aller Bruderliebe, aber dass einer sagt, das ist mein Herr, das ist Gott. Das ist doch irgendwas komisch. Das ist für mich ein Argument, vielleicht deswegen, weil ich mit einem großen Bruder aufgewachsen bin. Jedenfalls, was ich denke, das ist doch kurios, dass der erwähnt wird. Nun, und dann sagt Paulus, er ist von allen Aposteln, das heißt, es gibt noch mehr Anhänger. Wir hören mal in Lukas Evangelium von 70, und noch mehr gesehen worden. Das heißt, es gab immer wieder Ereignisse, wo Leute ihn gesehen haben. Die Emmaus-Jünger, zwei Einzelne, die zählt er hier gar nicht auf. Insgesamt sind die Zeugen ein ziemlich starker Indiz dafür, dass irgendwas geschehen ist damals, das er leben muss. Und dann sagt er, und dann ist er noch gesehen worden von mir. Und ich war ein Verfolger. Ich habe diese Lehre verachtet. Und ich habe gesagt, das darf nicht sein. Und dann stand er mir gegenüber. Und er hat nur eins gesagt. Ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Das hat gereicht. Das hat alles für ihn verändert. Wenn er lebt, dann begegnet er noch heute Menschen. Und es hat er durch die Jahrhunderte. Es wird immer wieder berichtet, wie Leute ihn sehen, manchmal im Traum, manchmal auch so. Und sie kriegen es nicht mehr weg. Aber die meisten glauben denen, die es verheißen haben und gesehen haben und sagen, es stimmt. Vertraue auf ihn, auch wenn du ihn nicht siehst. Und sie erfahren, dass er lebt, weil er von innen heraus einen verändert und sein Leben beginnt. Und das führt uns zum nächsten, zum letzten. Es gibt noch ein Argument. Und zwar hier heißt es, er sagt ja selber, er ist der Geringste. Und dann sagt er aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade in mir. Alle, die ihm begegnet sind und die es geglaubt haben, wurden von Grund auf verändert. Aus Angsthasen wurden mutige Leute. Von Leuten, die sich versteckt haben, Leuten, die auf einmal vor Tausenden von Menschen predigen, obwohl sie keine Ausbildung hatten in dieser Sache. Die den Frommen und Gelehrten gesagt haben, ihr irrt euch, es ist so. Die meisten davon haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Für eine Lüge? Das glaube ich nicht. Ich kann es nicht glauben. Noch was, es gab zig messianische Bewegungen in der Zeit. Das heißt, Leute, die aufgetreten sind und gesagt haben, ich bin's, folgt mir. Und es gab Bewegungen, Rucks in der Gesellschaft. Und dann wurde ihr Anführer rausgeholt und Kopf kürzer gemacht und die Bewegung ist im Keim erstickt worden. Bis auf eine Bewegung. Und diese Bewegung, die bricht sich bar, nachdem der Typ umgebracht worden ist. Warum? Warum explodiert sie förmlich? Aufgrund einer Lüge, weil sie an sich da ausgedacht haben, ja, der ist auferstanden. Klar, das ist jetzt gut, das bringen wir unters Volk. Und dafür, dass die ersten Jahrhunderte immer Christenverfolgung angesagt war, hat sich diese Lüge echt gut gehalten. Für mich sind es kuriose Sachen. Und insgesamt ist diese Dreiheit, das leere Grab, die Augenzeugen, Und diese fundamentale Bewegung, diese starke Bewegung, die sich losgebrochen hat und die Veränderung derer, die an ihm geglaubt haben, ihm gefolgt sind. Nun, ich weiß, heute war es ein bisschen trockener, aber wenigstens ein paar Sachen. Und ich habe dafür, bin ich gestern erst auf ein Gedicht gestoßen, vielmehr ein Vers von Irmgard Erhard, die Auswirkungen von Ostern gut erklärt. Er ist auferstanden. Und was das bedeutet in aller Kürze hier, im Ostergeheimnis wurzelt der Glaube. Aus dem schöpft die Hoffnung Kraft. In ihm findet die Liebe zu ihrer ganzen Fülle. Ostern wurzelt der Glaube. Ostern, Auferstehung von Jesus heißt, das ist die Basis. Ostern, wenn das stimmt, und es stimmt, er ist auferstanden, dann ist der Herr. Dann ist er König. Dann stimmt alles, was er gesagt hat. Dann ist es glaubwürdig, was er gesagt hat und wer er vorgibt zu sein. Und liebe Leute, dann kommen wir nicht an ihm vorbei. Wir tun so, als ob wir leben könnten ohne ihn. Aber dann ist das das Ereignis des Jahrhunderts, der Weltgeschichte. Da ist einer auferstanden, da lebt einer, da hat einer den Tod besiegt. Und dann stimmt es, Gott hat die Menschheit besucht. Und dann können wir nicht an ihm vorbei und sagen, okay, ja, das mag ja sein. Nein, wir müssen uns irgendwie dazu verhalten. Wir müssen sagen, okay, mal mit auseinandersetzen und prüfen. Aber dann stimmt das auch, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass es getragen ist. Ich habe ein wunderschönes Bild, was auch immer wieder von der Evangelium gebraucht wird, nämlich der Gefangenschaft. Wenn jemand eine Strafe abgesessen hat und aus dem Gefängnis rauskommt, dann ist er frei. Und er kann tun und lassen, was er will, weil er hat bezahlt. Er ist in den Tod gegangen. Nicht wegen ihm. Er hat unsere Strafe getragen, ja. Aber Auferstehung heißt, er hat die Strafe bezahlt. Er hat sie abgesessen. Es wird erzählt, dass er manchmal Leute auferweckt hat. Aber das ist so, wenn man den Tod von die Schippe springt, ist es, als ob man aus dem Gefängnis ausbricht. Und irgendwann kommt es wieder und krallt ein und steckt einen wieder rein. Dann stirbt man, ist tot. Der Tod einer, der gefangen nimmt. Und er? Auf ihn gibt es keinen Rechtsanspruch mehr des Todes. Er ist frei. Und wenn der Sensenmann, so stelle ich mir vor, auf den lebendigen Christus trifft, oh, ja, stimmt, dich hatte ich schon. Weiß auch nicht, wie das geschehen konnte. Er lebt und hört nicht mehr auf zu leben. Das kriegen wir nicht in unserem Kopf, weil so weit vom Tod umgeben ist. Aber der Tod hat keinen Rechtsanspruch mehr auf ihn. Er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat es durchgestanden. Und damit heißt es auch, ein für alle Mal in der Geschichte, das Siegel, ja, es wurde bezahlt an eurer Stelle. Gott hat sein Siegel in die Geschichte gedrückt durch die Auferstehung Jesu und hat gesagt, es ist alles getan, es ist alles vollbracht, es stimmt. Amen. Schluss. Aber hier heißt es auch, aus ihm schöpfen wir Hoffnung, nämlich die Kraft der Hoffnung. Am Anfang waren die Wunden und das Kreuz Jesu das Ende der Hoffnung für die Jünger. Sie dachten, damit ist alles zu Ende. Und sie verkrochen sich. Und dann ist es die Kraft, die Erneuerung, der Trost. Wisst ihr, was das alles für Leid bedeutet? Wenn er das Leid überwunden hat und selbst das, die letzte Konsequenz des Leides, von jedem Leid, nämlich Tod, dann sehen wir in seinem Licht jedes Leid anders. Dann verliert das Leid seine Bedrohung und seine Endgültigkeit, auch seine Kraft. Wir wollen das gerne jetzt erleben und hier sehen und wollen, dass Leid von uns genommen wird. Auch Ostern sagt, er hat es durchdrungen. Und Leute, es endet nicht mit einem dramatischen Ende, nein, es endet mit einem Happy End. Es geht aufs Leben zu. Und jede Narbe, die wir haben und die uns geschlagen wird an Leib und Seele, wird irgendwann Herrlichkeit sein. Das sehen wir an ihm. Irgendwann, und da gehen wir hin. Und das hören wir nächste Woche. Das Ziel, das werden wir nochmal vor Augen gemalt bekommen. Dann, wenn das nämlich Wirklichkeit wird und was passiert, wenn er wiederkommt. Und das ist Ermutigung für alles, was wir durchstehen müssen. Die kleinen und die großen Sachen, die uns beschäftigen. Irgendwann wird es Herrlichkeit und Schönheit sein. Wir haben keine Ahnung, wie. Aber damals haben wir es gesehen bei ihm. Größtes Leid, Gottverlassenheit, wird zum größten Triumph. Und so wird es auch mit allem Leid dieser Welt sein müssen, wenn er das Leben auftritt. Und das ermutigt uns, zu hoffen und weiterzugehen und zu glauben und fröhlich zu hoffen, wo keiner mehr hoffen kann. Und in ihm finden wir die Erfüllung der Liebe. Erfüllung der Liebe. Hier erfüllt Gott sich seinen großen Liebeswunsch, nämlich endlich versöhnt zu sein mit seinem Menschen. Und es gibt nichts mehr dazwischen. Und hier wird auch unsere Liebe erfüllt und die wunden Herzen werden gefüllt mit seiner Liebe. Die Bestätigung. Vor Ostern und ohne Ostern können wir noch so viel Gemeinschaft mit Gott haben, wie wir wollen. Es ist uns nicht möglich. Nach Ostern ist uns Gemeinschaft möglich. Es hängt nur daran, ob wir wollen. Ostern hat alles verändert und hat eine Gemeinschaft möglich gemacht und eine Liebe, die sonst uns verwehrt wird. Im Ostergeheimnis wurzelt der Glaube, aus ihm schöpft die Hoffnung Kraft und in ihm findet die Liebe zu ihrer ganzen Fülle. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Der Herr ist auferstanden. Amen.